Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, den akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Ihr seid es ja gewohnt, dass ich mit Fritzi und euch durch Wien spaziere. Diese Folge und diese Staffel ist aber ein bisschen anders, denn ich erzähle derzeit nicht von Wien, sondern sammle andere Geschichten. Aus diesem Grund erkundet Fritzi in der kommenden Episode mit einer besonderen Moderatorin und Zuhörerin diese schöne Stadt, mit ihrer Tochter Daniela. Gemeinsam besuchen sie in dieser Staffel Orte, mit denen die beiden etwas Besonderes verbinden. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesen Spezialfolgen und bis bald. Auf Wiederhören inzwischen.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Servus Fritzi.
Servus Daniela.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Zuerst aber prosten wir mit Trinken heute nämlich auf den Kronprinzen Rudolf.
Möge er in Frieden ruhen.
Möge er. Wir haben ja über den Kaiser Franz Josef geredet und über die Sisi und die hatten ein paar Kinder. Und zwar hatten es die Sophie und die Gisela und die Marie-Valerie. Erzähl was von denen.
Also die Sophie ist ja mit 2 Jahren gestorben.
Ja.
Sophie Friederike, die Älteste. Die Gisela war, so wie ich das sehe, immer die Vernünftige. Dann ist der Kronprinz Rudolf gekommen. Der ist 1858 geboren. Du musst dir vorstellen, da war die Elisabeth 20. Die ist zu Weihnachten 57, 20 geworden und hat 3 Kinder gehabt, wovon eines tot war.
Ja.
Und dann 1868, nach dem Ausgleich, ist die Marie-Valerie geboren.
Die war die ungarische.
Das war das ungarische Kind, wobei das aus, in verschiedenen Quellen angegeben wird, warum es ungarisches Kind geheißen hat. Sie ist auf jeden Fall in Budapest geboren.
Und der Rudolf, das war natürlich eine Sensation, weil es ja darum ging, einen Thronfolger zu kriegen.
Genau, das war eigentlich, damit hat die Elisabeth ihre Pflicht einmal, ihre wichtigste Pflicht erfüllt gehabt.
Mhm. Gut, also 21. August 1858 ist der Rudolf auf die Welt gekommen, wie alle wahrscheinlich in Laxenburg.
Ja.
Im Schloss Laxenburg.
Schloss Laxenburg.
Im Unwirtlichen.
Mhm.
Und wir wollen jetzt, man könnte natürlich über den Rudolf ganze Podcast, weiß ich nicht, eigene Podcasts auch füllen, aber wir wollen uns ja vor allem seinem Wien-Bezug widmen. Aber zuerst müssen wir ein bisschen Kontext geben und rundherum erzählen. Der ist ja auch ein bisschen unter der Kuratelle von der Schwiegermutter gestanden, oder? Also von Sissis Schwiegermutter.
Ja, anfangs schon, aber vor allem hat der Kaiser für ihn eine sehr strenge Ausbildung oder eine strenge Erziehung in seinen frühen Kindheitsjahren vorgesehen gehabt. Und zwar war da sein Erzieher ein gewisser Gondrecourt, Graf, glaube ich, weiß nicht jetzt den Titel, und der hat wirklich ihn, man kann fast sagen, brutal behandelt.
Wie er noch ganz klein war, 4, 5 Jahre,
ja,
6 Jahre.
Ich glaube, 6 Jahre war er noch gar nicht. Er hat ihn in Leinz, im Leinzer Tiergarten ausgesetzt und hat ihm gesagt, die Wildschweine kommen. Und hat in der Nacht ist er aufgeweckt worden und mit, ich weiß nicht, ob er kalte Wassergüsse gekriegt hat. Also auf jeden Fall, der Kaiser war der Meinung, er muss abgehärtet werden.
Weil der wollte einen Soldaten aus ihm machen.
Der wollte einen Soldaten. Und er hat als Kind, der Kaiser selber, also Franz Josef, hat ja als Kind schon gern Soldat gespielt, was nicht viel genutzt hat dann bei seinen Kriegsführungen. Aber das war halt, der Rudolf war halt anders gestrickt.
Und da gibt es ja auch Bilder vom ganz kleinen Rudolf schon in irgendeiner Offiziersuniform, oder? Der war doch gleich von Anfang an, hat er auch ein Regiment gekriegt.
Ja, die haben, ja, sicher.
Mhm. Gut, und das, der war aber nicht sehr glücklich mit dem Gondrecourt.
Mit dem Gondrecourt war er nicht glücklich und die Kaiserin, die ja meistens auf Reisen war, die ist halt dann einmal zurückgekommen und hat gesehen, dass das Kind total verängstigt, nervös, hat wahrscheinlich die Disposition auch gehabt und hat den Kaiser vor die Alternative, also vor die, ja, eigentlich erpresst, hat gesagt, das Kind muss unter ihre Erziehungsgewalt gestellt werden oder sie ist halt weg. Und da hat der Kaiser nachgegeben und hat sie dann auch, muss man sagen, weil er, ich weiß nicht, ob es ein Ehrenwort verlangt hat oder nicht, aber er hat auf jeden Fall das so aufgefasst und hat sie dann auch immer mehr eingemischt in das, in die Erziehung, kann man nicht sagen, aber in die Auswahl der Lehrer und so weiter.
Und dann hat die Sisi die Lehrer ausgesucht und die Erzieher?
Ja, sie hat vor allem den Graf Latour aus. Nein, das war gar kein Graf, das war, der ist erst nachher geadelt worden, glaube ich, das weiß ich jetzt nicht genau, Josef Latour ausgesucht. Und dieser, der war liberal, sehr, schon streng, aber auch wirklich väterlich angeblich zu ihm. Und der war bis 19, also bis zum Rudolf seinen 19. Geburtstag, zur Großjährigkeit, sein Erzieher, sein väterlicher Freund, und angeblich hat der Rudolf sehr geweint, wie er sie von ihm trennen musste.
Und der Latour hat dann weitere Lehrer und Erzieher ausgesucht, eben auch eher liberale. Und
liberale, auch bürgerliche, Wissenschaftler, Natur, also der Rudolf hat sich ja sehr für Naturwissenschaften interessiert, auf dieser Schiene und so weiter. Also der ist weg von dieser einseitigen militärischen Erziehung.
Der war einer der Lehrer, aber auch der Brehm, den man vielleicht kennt von Brehms Tierwelt.
Tierleben.
Brehms Tierleben.
Ja, sehr, ihn noch besser als du, weil in meiner Kindheit war das, oder Jugend, war Brehms Tierleben halt das Standardwerk.
Mhm. Aha, das heißt, und diese Erzieher haben ihn sehr geprägt. Die haben ihn geprägt als Liberalen und Natur, vor allem wissenschaftlich orientiert.
Wissenschaftlich und, ja, genau. Mhm. Wobei man sagen muss, die Kaiserin hat dann sie wieder auf Reisen begeben und hat ihren Teil sozusagen getan gehabt und mit diesem guten Gefühl konnte sie wieder sich ihren Hobbys hingeben.
Mhm. Gut, und der Rudolf war in Wien in der Hofburg?
Der war in Wien in der Hofburg, zuerst natürlich in den Kinderappartements, ich glaube ob er den Elternappartements im Reichskanzleitrakt, und dann hat er seine eigenen Appartements bekommen im Schweizer Hof an der Seite, wo die Hofburgkapelle ist. Heute ist das Bundesdenkmalamt drinnen.
Mhm. Und gleichzeitig war er aber schon, jetzt Militär war nicht so sein, aber jagen ist er auch gegangen und in Bad Ischl war er auch.
Jagen ist er sogar mit dem Kaiser gegangen, er hat aber die Tiere anfangs lieber beobachtet, aber dann, er hat schon geschossen. Mhm. Also das war ja eine Habsburger Krankheit, kann man fast sagen.
Und wie war das bis 19, hat er mit dem Latour gelernt und was war dann?
Dann hat er gekriegt den Obersthofmeister, den Graf Bombell. Und der war sehr, sehr amikaler Mensch, was er gehabt hat. Was der gehabt hat, der war sehr den Damen zugetan.
Wie war das mit den Damen? Ich meine, wie sind die zu ihm gekommen? Oder?
Naja, die sind halt irgendwie in die Hofburg eingeschleust worden über geheime Gänge.
Ja.
Die wahrscheinlich meiner Ansicht nach von der Albertina, also über den kleinen Augustinergang gewurscht, in die Hofburg geführt haben. Und die werden halt die Kammerdiener, werden eingeweiht gewesen sein.
Und war das ein Kammerdiener, der Bratfisch, oder war das der Kutscher?
Na, der Bratfisch war der Kutscher, der hat es eventuell gebracht von irgendwo hin. Aber er hat zwei Kammerdiener gehabt, den ersten, den Johann Loschek.
Ja, der war auch in Meierling.
Der war in Meierling, mhm. Der auch die Tür ihm aufbrechen wollte. Und der zweite war der Karl Nehammer. Der war aber im Meierling nicht.
Karl Nehammer, der Bundeskanzler?
Nein, er war Vorfahre von ihm.
Wirklich?
Ja.
Ein Vorfahre vom jetzigen Bundeskanzler Karl Nehammer war der Kammerdiener vom Kronprinz Rudolf. Okay, und dieser Herr Nehammer hat dem Kronprinz Rudolf die Damen gebracht.
zumindest den Damen gezeigt, wo sie gehen. Der verliebt war zum Beispiel in die Mizi Kasper. Das war eine langjährige Geliebte von ihm, eine Vertraute eigentlich. Der hat ein Haus geschenkt in der Heumühlgasse 10, glaube ich. Und der hat auch knapp bevor er nach Meierling, oder eine Zeit war, bevor er nach Meierling gefahren ist, den Vorschlag eben gemacht.
Doppelliebe, Selbstmord.
Ja.
Und sie hat gesagt, nein, danke.
Sie hat gesagt, nein, danke, und ist angeblich zur Polizei gegangen und hat das angezeigt und, oder hat das, und die haben ein Protokoll gemacht und es ist überhaupt nichts passiert.
Aha, na auch dubios. Und wer waren die Frauen sonst? Haben die eigentlich die Kaisers so Lehrerinnen gehabt?
Ja, ja, das waren die Einlernerinnen, die eben die Herren in die körperliche Liebe eingeführt haben. Da hat er gehabt, eine Schauspielerin zum Beispiel, mit der er nach Prag dann, weil er ist dann nach Prag versetzt worden zum Militär. Die hat er angeblich mitgenommen, die war von ihm angeblich schwanger, sie ist dann verheiratet worden an einen Adeligen und angeblich hat ihr Sohn sehr dem Kronprinzen ähnlich geschaut. Große Frage ist, ob das jetzt stimmt oder nicht, das sind alles Gerüchte.
Da gab es natürlich wahrscheinlich Geschichten ohne Ende. Was man aber weiß ist, er war ja generell den Vergnügungen und auch den Volkstümlichen nicht abgeneigt.
Nein, überhaupt nicht. Er ist mit dem Bratfisch eben nach Grinzing zum Heurigen gefahren, hat eigentlich die Schrammelmusik sehr gern gehabt, hat das auch sehr befeuert.
Was ist die Schrammelmusik?
Na, zwei Geigen, Pixias Hetzel und Harmonika.
Aber wieso heißen die Schrammeln?
Weil die Gebrüder Schrammeln das erfunden. Das waren,
die sind nach Musikern benannt. Ja. Also das heißt, jetzt sagt man so Schrammelmusik und denkt halt, das ist ein Genre, ja, aber das ist
die
nach
Brüder den Schrammeln.
Also und die Schrammeln hat er gefördert, diese Brüder Schrammeln.
Ja, ob er es persönlich gefördert hat, weiß ich nicht. Aber dadurch, dass er es gern gehabt hat, ist es halt eine Promotion gewesen sozusagen.
Und weiß man dann noch, in welche Lokale er gegangen ist?
Die Güldene Waldschnepfe ist in Dornbach, die gibt es ja noch heute. Ich glaube, heute ist eine Pizzeria. Und in Grinzing und in verschiedenen. Er war sehr volkstümlich. Man sagt, dass er dem Bratfisch, seinem Fiaker, der ja immer, der auch ein Kunstpfeifer war, der also Lieder gepfiffen hat, dass er dem sogar das Du-Wort angetragen hat.
Ah, und der, was war ich mit dem Bratfisch nach?
Der Bratfisch ist, da weiß man nur, dass er zum Kaiser gerufen worden ist.
Und
Nach dem Tod vom ja. Kronprinzen, weil er ja den, die Merriwetscher erkult hat aus dem Grauhotel und hat es nach Meierling auch geführt. Und dass er sich zu absolutem Stillschweigen verpflichtet hat. Und ganz interessant ist, dass er dann im März, glaube ich, drauf, also auf einmal sich ein Haus in der Lacknergasse in der heutigen gekauft hat.
Lacknergasse in Hernals.
In Hernals. Mhm. Also kann
und
man.
Und der hat doch nie was gesagt, also vom Bratfisch weiß man nichts.
Vom Bratfisch weiß man nichts, nur eine seiner Töchter, Enkeltöchter, das weiß ich nicht, hat dann später erzählt, dass der Kronprinz manches Mal mit dem Bratfisch bei ihnen in der Wohnung war.
Aha.
In der Laudongassen, glaube ich, haben die gewohnt. Und dass deswegen hingegangen ist, weil die Frau Bratfisch so einen guten Liebdauer gemacht hat. Also genauso, wie er ihn wollte.
Und wahrscheinlich mit einem guten Bremsen.
Mit einem richtigen Bremsen, genau.
Okay, gut. Was wir auch wissen, ist, dass er auch ab und zu auf den Ball gegangen ist, aber nicht auf die Hofbälle, sondern auf den Concordia-Ball.
Ja. Und zwar in den Sophiensälen war er einmal.
Und wann war das?
1884, glaube ich. Und angetan mit einer Generalsuniform, wenn mich nicht alles täuscht, mit einem Orden, goldenen Fließorden umgehängt. Und hat sich dort natürlich sehr gut und sehr angeregt mit den sicherlich anwesenden Redakteuren und Journalisten.
weil er eben ein großer Anhänger der liberalen und freien Presse war. Na gut, also das kann jetzt ich beitragen. Ich weiß, er hat sich besonders unterhalten, natürlich mit dem Moritz Zeps, zu dem kommen wir, glaube ich, gleich noch, mit dem Schriftsteller Anzengruber, der war so ein bisschen ein Bauern- und Heimatdichter.
Interessanterweise ein Wiener.
Ja, den kennt man eigentlich vor allem deswegen, weil man vielleicht ein Gulasch im Anzengruber in der Schleifmühlgasse gern ist im Kaffeehaus.
Ja, also, man braucht ja nur die Fragen nach.
Also ich tue immer die Wirtshäuser einbringen. Und mit dem Herrn Franzos, Karl Emil Franzos, der war der Herausgeber vom Neuen Illustrierten Tagblatt.
Oder von der Wiener Illustrierten Zeitung.
Der Wiener Illustrierte Zeitung. Ja, Wiener Illustrierte, Neue Illustrierte Zeitung.
Genau, so haben wir es jetzt. Die das Wiener Tagblatt war der selbst.
Und diese Neue Illustrierte Zeitung, da hat der Kronprinz Rudolf Reiseberichte veröffentlicht. Mhm. Aber
Entschuldigung.
Brust auf den Kronprinz Rudolf. Während ich jetzt einen Schluck mache, musst du über den Sepps erzählen. Also jetzt vor allem unter dem, vor dem Hintergrund vom Rudolf.
Ja, der Sepps war jüdisch, was ja dann zu starken Angriffen geführt hat. Hat
immer in Konflikt mit Schönerer, also mit den Antisemiten.
Hat er gehabt, ja. Also das, da war er schon am absteigenden Ast. Und hat in seiner besten Zeit, war Herausgeber vom Neuen Wiener Tagblatt, hat in seiner besten Zeit sehr viel verdient.
Und das Neue Wiener Tagblatt war eine nicht so elitäre wie die Presse?
Nein, ich weiß nicht, ob es so elitär war, aber es war total liberal, sehr franzosenfreundlich, also die waren ja alle gegen die Preußen und auch der Kronprinz, muss man dazu sagen, hat ja beim Deutsch-Französischen Krieg 1870 gehofft, dass die Franzosen gewinnen. Und vor allem hat der Sepps ihm die Möglichkeit gegeben, zu schreiben.
Mhm. Da war es ja so eine kurze liberale Hochphase, so von Mitte der 1860er bis Ende der 1870er Jahre. Da war eigentlich nur sehr kurz.
Ja, war kurz. Dann ist der Taaffe gekommen und da ist dann vorbei gewesen, also als Ministerpräsident. Mhm. Und der Kronprinz hat ihm sehr, sehr verschleiert, also unter natürlich striktester Anonymität, wobei ich keine Ahnung habe, ob dann, man wird schon gewusst haben, dass ja teilweise dahinter steckt. Und der Sepps hat seine Artikel immer blumenreicher verkleidet und so weiter. Der Kronprinz war eigentlich eher indiskret. Der hat also wirklich Sachen ausgeplaudert, was vielleicht nicht so, hat er gesagt, das darf aber niemand erfahren und das ist ganz geheim und so weiter, kannst du vorstellen.
Und auf der anderen Seite war er aber total abgeschnitten vom politischen Leben, weil der Kaiser total hat ihn ja vollkommen klein gehalten.
Ja, hat überhaupt nichts, hat ihn überhaupt nicht teilhaben lassen. Und haben sie die getroffen im Palais Leitenberger.
Wo ist das?
Das ist auf der Ringstraße neben dem Palais Henkel-Donnersmarkt. Jetzt wirst du mich fragen, wo ist das Henkel-Donnersmarkt?
Ja. Entschuldigen Sie, zuerst, wer ist die? Der Sepps und der Rudolf?
Ja.
Ja.
Also dieser Leitenberger war ein sehr, sehr, sehr reicher Fabrikant. Hat gehabt eben dieses Palais-Ecke Ringstraßen Himmelpfortgasse, glaube ich. Und dort haben sie die getroffen. Der hat halt dort die Möglichkeit gegeben, sich zu treffen. Und da hat der Rudolf eben seine Informationen hergehabt.
Und hat eben selber geschrieben, kommentiert, sehr liberal eigentlich. Jetzt nie illoyal dem Kaiser gegenüber, soweit ich das sehe, aber halt in eine ganz andere Richtung.
Total.
Gegen den Nationalismus und gegen den Antisemitismus.
Er hat immer gesagt, er ist Österreicher. Wenn man ihn gefragt hat, ob er sich eher als Deutscher oder als Ding, hat er gesagt, er fühlt sich als Österreicher. Mhm. Also er war eigentlich viel weitsichtiger als der Kaiser.
Also ein Drama, der eigentlich, na gut, egal, auch ein politisches, das nicht ein, gut, ob er das können hat, weiß man nicht, aber das nicht ein Liberaler, sondern der wahnsinnig konservative, klerikale Franz Josef, der so lange an der Macht geblieben ist. Naja, okay, gut, also neben der Politik ist er aber immer geblieben, verbunden sehr stark der Wissenschaft.
Ja, er hat sogar ein Ehrendoktorat von der Uni Wien bekommen einmal. Also ich meine jetzt nur vorausgreifend, weil er war sehr interessiert an Naturwissenschaften. Er war sehr interessiert an Ornithologie.
Aha.
Da hat er eben auch mit Brehm, mhm. Bruno Brehm, zusammengearbeitet. Einer seiner Lehrer war, also das hat mit Ornithologie nichts, sondern der Karl Menger, das war ja Wirtschaftswissenschaftler, der ihn, da hat er eben seine, durch den hat er übrigens den Moritz selbst kennengelernt, da hat er auch da Verständnis dafür für Zusammenhänge bekommen. Und er war angeblich ein sehr guter Redner, mhm. hat eröffnet einige Kongresse, zum Beispiel den ornithologischen.
Also das mit den Vögeln.
Genau.
So, ups, vielleicht keinen Wein mehr trinken, sonst könnte genau. passieren.
Hat er eröffnet im April 1984, und zwar hat diese Ausstellung in den Räumen der K&K oder KK, weiß nicht, Gartenbaugesellschaft am Parkring stattgefunden, dort wo jetzt das Hotel Marriott ist.
Ah, dort war, da war die Gartenbaugesellschaft.
Ja, und dort, deswegen schaut das Marriott so aus, wie es ausschaut.
Wie ein Vogelhaus.
Nein, nicht wegen dem ornithologischen Kongress, sondern weil das ist so, das zitiert halt so, wie das die
Gartenbau. Ein Gartenpavillon.
Wie die Gartenbaugesellschaft ausgeschaut hat.
Aha, sehr interessant.
Mhm. Und die Eröffnungsrede war im Übrigen im Palais Eschenbach, mhm. in der Eschenbachgasse. Dann hat er eröffnet die, werden die Kassen nicht Elektroausstellung, aber so ähnlich in der Rotunde war die.
Also im Prater, wann war das?
Im Prater, das
in
war.
In 80er glaub, Jahren oder was?
Ja, ja, das war so. Also sehr viele Sachen. Er ist ja sehr gern gereist, hat in den Orient und hat aber auf diesen Reisen auch immer eben wissenschaftliche Studien betrieben.
Na, und ganz bekannt ist ja das Kronprinzenwerk.
Das hat er initiiert.
Und was ist das?
Das war das Projekt, das ist ein ethnologisches Werk über die über das Kaisertum Österreich.
Also eine Enzyklopädie.
Er hat einen Artikel, den Einführungsartikel zum ersten Band geschrieben.
Und war der Chefredakteur?
War der Chefredakteur und hat diesen ersten Band, ist dann ganz stolz mit dem dem Kaiser übergeben worden, zusammen mit den anderen Herausgebern. Und das, ich finde das so typisch. Der Kaiser hat seinen Sohn ermahnt, hat gesagt, wahrscheinlich ist es sehr schön, es hat mich sehr gefreut, schätze ich, hat ihn ermahnt, dass er auch zur Ausdauer, also dass er das fortführt. Und hat gesagt, er ist sehr zufrieden und hat gleichzeitig hat er sich umgewendet und hat zu den anderen beiden Herrn gesagt, ob das wirklich wahr ist, dass sein Sohn den einleitenden Artikel selbst geschrieben hat.
Also von Empowerment hat er nicht sehr viel gehalten.
Dieses Werk ist erst 1902 abgeschlossen worden.
Ach so, also über seinen Tod hinaus.
Ja.
Dieses wissenschaftliche Interesse hat aber doch schon auch eine Anerkennung gefunden und es wurde ja einiges dann nach ihm benannt.
Ja, also wissenschaftliche Sachen sind nach ihm benannt worden und natürlich auch Ortschaften. Und zwar eine der bekannten, ist der Rudolfsee, ist für mich bekannt, weil ich schon dort war.
Wo ist der?
Der ist in Kenia und der nördlichste Zipfel reicht nach Äthiopien rein.
Und da war eine österreichische Expedition oder was
da
war das?
Da war der, ein gewisser Teleki von Seck und der bekanntere, der Ludwig von Höndl, der dir sicher was sagt. Und der heißt aber natürlich seit der Unabhängigkeit von Kenia
nicht mehr
Rudolf, sondern Turkana-See.
Ja.
Aber dort hat man gefunden den Homo rudolfensis. Das ist ausgestorbene Art der Gattung Homo.
Also Menschenart.
Mensch, ja. Und zwar ist die 2 Millionen Jahre alt, sind diese Fossilien.
Und die haben halt irgendwelche österreichischen Naturforscher dort gefunden und haben ihn so benannt.
Nein, das glaube ich nicht, sondern das ist deswegen, weil man halt ein Mensch vom Rudolfsee heißt das.
Ah, okay.
Weil man dort benannt. Und dann ist, was man ihm zu Ehren benannt hat, ist die Rudolfa, die, was interessant ist, die nördlichste, fast völlig vereiste Insel Eurasiens, zitiere ich jetzt.
Arktis.
Und zwar ist die von Julius von Bayer nach dem Kronprinzen benannt worden. Du kennst ja die Bayer-Weibrecht-Expedition.
Das ist die, wo jetzt im Naturhistorischen Museum eine Ausstellung war.
Ja, und die Franz-Josefs-Land, und das ist der nördlichste Teil von Franz-Josefs-Land.
Gut, aber wir machen ja nicht, erzähl mir von der Arktis.
Naja, aber das ist zu erwähnen.
Sondern erzähl mir von Wien. Naja, aber das ist ja nur eine blöde Überleitung gewesen, weil es gibt ja auch in Wien ein paar Sachen, die nach dem Kronprinz Rudolf benannt sind. Allerdings nicht für seine wissenschaftlichen Sachen, sondern für seine pure Existenz.
Manche auch von ihm, das setzen wir, also ziehen wir das vor, der Rudolfinerverein in der Billrothstraße, das Rudolfinerhaus.
Krankenhaus jetzt? Krankenhaus,
ja. Schwesternschule vor allem, war ja eine, glaube ich, waren es nicht die erste Schwesternschule war überhaupt, vom Theodor Billroth, und die hat er sehr unter seinen Schutz gestellt. Da hat er, also persönlich, da ist er
aktiv geworden.
Mhm. Aber es gibt den Rudolfplatz im ersten.
Aber es gibt ja, ich bin ja immer verwirrt, weil es gibt das Rudolfinerhaus dort und dann gibt es die Rudolf-Stiftung. Hat die auch was mit ihm zu tun?
Die hat was mit ihm zu tun. Die hat der Kaiser gestiftet, der Kaiser Franz Josef, gestiftet anlässlich seiner Geburt.
Ah, okay.
Also nicht der Geburt von Franz Josef,
sondern von Rudolf.
Prost.
Dort ist Prost und dort wird immer schlimmer. Jetzt will ich weiter ins Verlatsch, Leute, der Semmelweis und der Billroth. Aber die, also zwei Krankenhäuser in Wien nach dem Kronprinz Rudolf benannt. Und die, dort ist auch noch ein Denkmal, glaube ich, in der Rudolf-Stiftung.
Sollte sein.
Kommt
irgendwo her, war vorher. Irgendwo anders warst du neu, ich weiß es nicht mehr.
War das nicht in Korfu?
Das war in Korfu, genau. In Korfu war das Achilleum, das die Kaiserin Elisabeth sie dort bauen hat lassen.
Ein Tempel oder was? Vergnügungsstätte?
Eine Villa. Ein Schlösschen. Und das hat geerbt die Gisela, ihre älteste Tochter. Und die hat dann dem Kaiser Wilhelm II. Verkauft von Deutschland. Und der war wahrscheinlich an den Rudolf nicht sehr interessiert, brauchst du ja nur denken an die französische
Vorliebe.
Da ist gleich zu erwähnen, dass die Marie-Valerie die Hermes-Villa geerbt hat.
Das ist die Jüngere, Lieblingstochter.
Das ist die Lieblingstochter. Die hat, also die Ältere hat das Achilleum und die Jüngere hat die Hermes-Villa geerbt.
Im Leinzer Tiergarten.
Nur damit da keine Ungerechtigkeiten sind. Mhm. Dann hat es gegeben die Kronprinz-Rudolf-Brücke.
Das ist was für eine Brücke?
Die Brücke, die von der Kronprinz-Rudolf-Straße, von der ehemaligen, über die Donau führt. Und vorher war diese Straße die Schwimmbadstraße.
Dann muss es die Rexbrücke sein.
Genau. Dann hat es gegeben ein Kronprinz-Rudolf-Kinderspital, das später das Mautner-Markhoffsche Kinderspital geworden ist. Ich nehme an, das hat der Mautner-Markhoff sowieso von Haus aus gestiftet, nur hat es halt dem Kronprinzen.
Wo ist das?
Gibt es nicht mehr. Das war Ecke, Baumgassen, Schlachthausgasse.
Ah ja, da war eine Straßenbahnstation vom 18er.
Ja.
Na gut, es ist aber irrelevant.
Ist total irrelevant. Dann hat es gegeben, eine der drei Kasernen, die nach der Revolution 1848 gebaut worden sind. Die Kronprinz-Rudolf-Kaserne.
Das ist die Rosauer, oder welche?
Die Rosauer-Kaserne, die heutige. Dann gibt es, was vielleicht weniger bekannt ist, den Rudolfshof.
Wo ist der?
Hinter der Rosauer-Kaserne. Das ist Schlickplatz. Sagt der Schlickplatz was?
Das ist da, wo das Lateinamerika-Institut ist.
Ja, das ist Türkenstraßen und dieser Rudolfshof ist Schlickplatz, Türkenstraßen, Hördlgasse.
Also oberhalb zwischen Rosauer-Kaserne und Votivkirche im Prinzip.
Ja, so ungefähr. Und die ist aber ganz interessant, weil die ist im Auftrag des Vereins zur Erbauung von Familienhäusern für KK-Beamte erbaut worden, vom Theophil Hansen sogar, und war eigentlich das erste Beamtenfamilienwohnhaus in Wien. Also waren Angestelltenwohnungen.
Aha, und die, hat er, das hat er gestiftet, oder was? Oder ist halt nach ihm benannt worden?
Nach ihm benannt worden halt.
Okay. Dann, immerhin am Schlickplatz hat auch was mit Wissenschaft zu tun.
Ja. Dann Rudolf Sem natürlich.
Als Bezirksteil vom 15.
Ja, damals war es aber nur 14. Aha. Weil das ist erst 1938, dann waren 15. damals war es nur 14. Und du weißt ja, dass die zusammengefasst waren, sind die Vororte in dem Fall. Und da haben eben die Einwemperl-mäßig gesagt, dürfen wir das Rudolf Sem nach Herrn Kronprinzen benennen.
Ah ja, okay. Und Rudolf Sem 5 Haus. Denkt man eigentlich jetzt auch nicht, wenn man das sagt.
Nein, also Rudolf Sem 5 Haus ist erst seit 1938.
So, jetzt müssen wir aber der Vollständigkeit halber sagen, es ist ja nicht nur nach ihm, sondern nach der von uns bis jetzt verschwiegenen Frau von ihm, vom Kronprinz Rudolf, nach der Stefanie, auch einiges benannt worden. Ein Braten, ein Schinken.
Nein.
Aber tun wir mal ausschweifen, diese Stefanie war eine belgische Prinzessin.
Genau, die war vom Leopold II. Die Tochter und von der Marie Henriette.
War eigentlich der Leopold II. Dieser furchtbare, schreckliche Kongo-Typ?
Schrecklich.
Ein furchtbarer.
Furchtbar Mensch, war auch sehr wegen, ja, heute hat man Kindesmissbrauch. Also hat lauter junge Mädchen, kein Mensch hat das irgendwie.
Also was die Belgier da im Kongo aufgeführt haben, das war ja Genozid, die waren ja grauenvoll.
Waren grauenvoll, mit Hilfe der Kirche, muss man sagen.
Mhm. Okay.
Gut, aber das ist jetzt nicht unsere.
Und diese Stefanie hat der wann geheiratet, der Rudolf?
Er ist 1880 dorthin, hat eine Geliebte sogar mitgenommen.
Praktisch, da war er 22.
Da war 22, wenn es recht, ja, ich kann jetzt nicht mehr nachrechnen, aber es wird so sein. Sie war 15, total unterentwickelt, war also überhaupt noch nicht geschlechtsreif, kann man sagen. Und ist eben, als sie hat eben die nötigen Vorfahren gehabt, obwohl die Belgier waren Coburger, ja, waren schon Hochadel. Und andere Bräute sind verworfen worden. Die hat, und er hat gesagt, ja, er heiratet. Und die Hochzeit ist dann verschoben worden, weil sie noch immer nicht in der Lage war, Kinder zu bekommen. Und hat ist dann eben im Mai 1881, am 10. Mai 1881 haben sie geheiratet. Ihr Trousseau, im Gegensatz zu dem ihrer Schwiegermutter, war 600.000 Frau wert.
Ihr was?
Ihre Ausstattung.
Ach so, okay, also sie hat ausreichend Geld gekriegt. Mhm. Die haben dann auch ein Kind gekriegt?
Die haben auch ein Kind gekriegt, die haben endlich dann, wie gesagt, die Hochzeit nach in Luxemburg verbringen können.
Sie hat Luxemburg furchtbar gefunden.
Sie hat furchtbar gefunden und hat überhaupt alles furchtbar gefunden und hat dann geschrieben in ihren Memoiren, ja, welche Qual, welcher Abscheu. Also diese Kinder, ich meine, die war 16, das ist alles so mörderisch.
Ja.
Und hat natürlich überhaupt nichts gewusst. Ne? Und ja, die haben eine Tochter gehabt, die Erschi, die Elisabeth.
Die rote Erzherzogin, ja, spätere. Die ist 1883 auf die Welt gekommen. Mhm. Aber das führt jetzt aber wirklich zu weit.
Ja, die.
Das ist eine eigene
Geschichte.
Eigene Geschichte. Aber wenn wir jetzt nach Wien zurückkommen, was ist da nach der Stefanie noch benannt?
Naja, was am. Ich meine, der Stefanieplatz war benannt in Ottergring, der ist jetzt der Familienplatz, das ist ein Platz, der des Öfteren seinen Namen gewechselt hat, Stefanieplatz.
Das ist das mit der Babykirche.
Babykirche?
Ich bitte erzähl die Babykirche-Geschichte, das hat jetzt nichts mit der Stefanie zu tun, außer dass es an dem Platz ist.
Also da ist eine Kirche, die heißt Familienkirche, zur Heiligen Familie in Ottergring. Heute heißt es Familienplatz.
Ja.
Und meine Großmutter hat immer gesagt, die Babykirche. Und ich habe mir überhaupt nichts dabei gedacht, weil die Baby, Familie, Baby ist eigentlich
ist nicht unlogisch,
total logischer Zusammenhang. Und vor, ich schätze, 10 Jahren haben wir mal gelesen, dass das Baby Platz geheißen nach den deutschen Sozialdemokraten. Bin darauf gekommen, das ist nicht Babykirchen, sondern Babelkirchen. Hat die Großmutter immer gesagt, am Babelplatz. Es war eine Erleuchtung. Ich glaube, ich habe das sogar ganz aufgeregt.
Ja. Gut, also in Otterkring klingt die Babykirche.
Also der Babelplatz hat dann, eben wie gesagt, der hat im Roten Wien, also weiß ich, auf 1920 oder was, Babelplatz, dann hat er...
Und vorher war er der Stefanie.
Genau, und dann hat er Klopstockplatz geheißen in der, im Ständestadt. Und jetzt heißt er halt Familienplatz. Dann hat es die Stefaniebrücke gegeben, das ist die Salzdaubrücke. Mhm. Was heute noch gibt, ist die Stefaniewarte.
Das ist die am Kallenberg.
Am Kallenberg.
Ja.
Und dann hat es gegeben, was ich sehr herzig finde, den Stefanie-Schinken. Und zwar hat den benannt der Fleischhauer Weißhappel.
Berühmte Weißhappel am Petersplatz.
Wo wir immer Rampsteaker gekauft haben.
Und wo man super essen hat können.
Ja, das war wunderbar. Gut, dass der jetzt ist, dieses komische, der, ich meine, ist nichts, ist ja wurscht.
Ein Lokal ist halt drin, aber nicht mehr der Weißhappel.
Der okay. Lokal, ja. Und der hat ihm zu Ehren, war vielleicht nicht sehr durchdacht.
Nicht sehr delikat.
Hat sein Schinken Stefanie-Schinken genannt. Und auf dessen haben sie noch eine Zeit lang die KMK-Hoflieferanten-Titel entzogen.
Okay. Also Vorsicht, wie man seinen Schinken nennt.
Ja.
Und was ist der Stefanie-Braten?
Der Stefanie-Braten ist. Ja, das war, ob der noch hier benannt ist, weiß nicht. Aber auf sich. Faschiertes mit Eiern und manche geben auch Würsteln rein. Aber okay. Auf jeden Fall gibt man hartgekochte Eier rein.
Also Sie haben ja nicht, die haben ja die Stefanie nicht sehr fesch gefunden, die gekommen ist.
Ja, die ihre Schwiegermutter hat gesagt, das gelbe Trampeltier.
Oh, die Arme. Die aber wir müssen dazu sagen, sie ist nachher glücklich geworden. Sie hat jetzt einen polnischen Mann gehabt und dann den ungarischen?
Den Lonja.
Den Lonja. Und ist eigentlich ganz froh mit ihm geworden.
Ja, er hat total gebrochen mit der Tochter. Und ist 1945 gestorben dann in Pannonhalma. Ich war übrigens schon dort und habe gesehen die Gräber von den beiden. Von der Stefanie und vom Lonja.
Ah ja. Aber vor ihr, und jetzt kommen wir zu einem Ende dieser langen Folge, ist ja der Kronprinz Rudolf gestorben und eigentlich ist das, was man am meisten von ihm weiß. Man weiß eigentlich weniger, dass er, naja, dass er ein Liberaler war und dass er in den Zeitungen geschrieben hat, das weiß man schon, aber vor allem ist er bekannt durch Meierling.
Ja.
Da hat er zuerst die Mary Wetscherer umgebracht und dann sich selbst suizidiert.
Genau, er war geschlechtskrank, also wie jeder Zweite wahrscheinlich in Wien, hat seine Frau angesteckt.
Die hat dann keinen Thronfolger kriegen können?
Die hat keine Kinder mehr kriegen können. Hat überhaupt nicht gewusst, was mit ihr los ist. Hat das erst erfahren, dass sie hat halt geglaubt, sie hat irgendeine Krankheit.
Sie hat das nicht gewusst?
Sie hat das nicht gewusst. Mhm. Und hat sich immer mehr entfremdet, hat dann, er war morphiumsüchtig und also er hat keinen Ausweg gesehen. Also ist ja jetzt auch Blödsinn, da jetzt irgendeine Küchenpsychologie oder irgendwas nachzuplappern. Auf jeden Fall hat er eben in der Mary Wetscherer jemanden gefunden, der bereit war, mit ihm in den Tod zu gehen. Und
glaubt man zumindest.
Naja, es wird schon so gewesen sein. Und die, man glaubt auch, dass das hat ja in Prager Zeit, diese 5 Jahre Militär, sehr genossen in dieser Gesellschaft der Offiziere. Aber da war natürlich Selbstmord der Ausweg aus allem. Mhm. Das war die ehrenvolle Erledigung
aller Probleme.
Alle Probleme. Und damit war das für ihn vielleicht gar nicht so. Oder war das für ihn halt der einzige Ausweg? Egal, das wird nie jemand erfahren. Und Und es war halt dann so, dass das alles vertuscht worden ist. Ne?
Und das kann man hinlänglich nachlesen und nachhören in 100.000 Geschichten. Ich habe mir übrigens unlängst angehört, den Klenk und Reiter Podcast von Florian Klenk. Da gibt es eine Folge zu Meierling und da geht es eben dann auch um die gerichtsmedizinische Aufarbeitung und was dann mit der Leiche von der Mary Wetscherer passiert ist.
Das wäre ja wieder ein eigener.
Ist interessant, ja. Aber da machen wir einen Punkt oder wir machen eine eigene Folge. Jedenfalls ist er dann ist er in der Kapuzinergruft trotzdem
begraben worden. Ja, das ist aber nur deswegen gegangen, weil man, also man konnte das, zuerst hat es ja geheißen, die ersten Nachrichten waren ja, dass er an einem Herzversagen gestorben ist. Und man konnte das aber dann nicht mehr vertuschen. Und man hat dann gesagt, er hat einen Anfall von geistiger Umnachtung gehandelt und dadurch konnte er auch.
Und wo war das Begräbnis?
Wo ist Begräbnis war? Ja.
Oder wie war das? Der ist dann herumgegangen?
Ach so, ja.
Oder wo war er aufgebahrt?
Aufgebahrt. Jetzt denke ich mal, Kapuziner gerufen natürlich. Ja. Aufgebahrt war er privat zuerst in seinen Apartments.
In der Hofburg?
In der Hofburg. Und dann in der Hofburg-Kapelle ist er öffentlich aufgebahrt worden, war natürlich ein Riesendamm. Da wollten ihm 20.000 Leute wollten an ihm vorbei defilieren. Was mir eigentlich gar nicht jetzt so enorm vorkommt. Und ja, und der Kaiser hat gewusst, dass seine Linie damit
ausgestorben ist.
Nein, nicht ausgestorben, aber halt in den Habsburg, weil er hätte gerade sogar die erste Kaiserin werden können, ja. Normalerweise. Also ganz normal folgen, das war aber, weil du weißt, es hat der letzte männliche Habsburger, wenn der noch so unbegabt gewesen ist, werden müssen.
Und da hat dann die Schriftsteller und die Journalisten haben ihm dann noch einen Kranz geliefert, die Concordia, und haben ihm geschrieben, dem Schriftsteller Kronprinz Rudolf.
Ja, ganz schlicht und ganz ergreifend.
Dann danke ich dir ganz herzlich für diese Kronprinz Rudolf in Wien Geschichte.
Gut, ja, bitte gerne.
Vielen Dank. Servus, Fritzi.
Servus, Daniela.
Prost. Prost.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.